Hallo und vorab noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge von Auf den Punkt, die US-Wahl, wurde am vergangenen Freitag schon im gleichnamigen Kanal veröffentlicht. Wenn Sie die nächsten Episoden also immer möglichst aktuell hören wollen, abonnieren Sie gerne auch diesen Kanal. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ansonsten erscheint jede Folge aber auch weiterhin sonntags hier im regulären Kanal von Auf den Punkt. Viel Spaß beim Hören. Dass ein ehemaliger US-Präsident in einem Gerichtsverfahren verurteilt wird, das hat es noch nie gegeben. Aber vielleicht ja jetzt bald, denn gegen Donald Trump laufen mehrere Verfahren gleichzeitig.
Nun, bald wird das möglicherweise nicht passieren. Diese Verfahren sind zäh und lang, aber sie werden die US-Wahl beeinflussen. Darüber wollen wir heute sprechen.
In der vierten Folge unseres Podcasts Auf den Punkt, die US-Wahl. Mein Name ist Nadja Schlüter und ich bin Audioredakteurin der Süddeutschen Zeitung.
Und mein Name ist Stefan Cornelius, ich bin Ressortleiter Politik der Süddeutschen Zeitung.
Eigentlich hätte am 25. März, also am kommenden Dienstag, der erste Strafrechtsprozess gegen Donald Trump beginnen sollen, im sogenannten Hush Money Case, also im Schweigegeldfall. Donald Trump soll im Jahr 2016 seine Buchhaltung gefälscht haben, um eine Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin zu vertuschen. Aber der Beginn dieses Prozesses, der wurde jetzt nochmal verschoben. Er soll frühestens Mitte April losgehen, vielleicht sogar noch später. Trotzdem, Stefan, wollen wir das zum Anlass nehmen, uns heute mal genauer anzugucken, worum es bei diesem Verfahren geht und auch bei den anderen, die gegen Trump gerade laufen.
In der Tat gibt es sehr viele und sehr unterschiedliche Prozesse. Man verliert leicht den Überblick. Diese Prozesse jagen durch die Instanzen. Sie werden immer wieder unterbrochen durch Eingaben, durch Widersprüche. Es ist trotzdem interessant, sich anzuschauen, wie diese Klagen sich auf die Stimmung in den USA auswirken und wie sie natürlich die Wählerinnen und Wähler beeinflussen. Spannend ist außerdem ein Blick in die Geschichte. Wieso hat es eigentlich noch nie ein erfolgreiches Gerichtsverfahren gegen einen ehemaligen US-Präsidenten gegeben?
Wir starten mal mit einem kurzen Überblick über die vier wichtigsten Verfahren. Und damit meine ich jetzt die vier Strafrechtsverfahren, die gegen Donald Trump laufen. Es gibt auch noch zivilrechtliche Verfahren gegen ihn, aber die lassen wir jetzt mal außen vor, vorerst zumindest, aus Zeitgründen. Was ja auch schon was über die Lage sagt, dass wir nicht mal genug Zeit haben, über alle von Trumps rechtlichen Problemen zu sprechen. Also Fall Nummer 1, da geht es um eben eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Er bestreitet das allerdings.
Der Fall ist alt, er hat schon viele Runden im Gericht gedreht. Der Hauptzeuge, ein engster Mitarbeiter von Trump aus den frühen Jahren, Michael Cohen, ist der Kronzeuge in diesem Fall. $130.000 Schweigegeld soll er bezahlt haben, was an sich nicht verwerflich und auch nicht illegal ist. Die Frage ist nur, woher stammt das Geld und was war das Ziel der Zahlung? Der Vorwurf war, Trump hat Cohen dazu gezwungen, dieses Geld zu zahlen. Es wurde über Anwaltskosten abgerechnet, und zwar in der Buchhaltung für die Wahlkampffinanzierung. Und das verstößt gegen ein Bundesgesetz.
Und Cohen wurde ja auch deswegen schon verurteilt, 2018. Also gegen ihn wurde ein erfolgreiches Verfahren geführt. Er hat sich aber mittlerweile komplett gegen Trump gewandt. Und er hat jetzt auch, als der Starttermin für dieses New Yorker Verfahren verschoben wurde, mit dem Sender MSNBC gesprochen und unter anderem das hier gesagt.
Yeah, well, of course, that's exactly what Donald does. It's deflect, deflect, deflect. And as you said, delay for another day.
Ablenken und rauszögern, das ist tatsächlich das Verhalten Trumps, und zwar in all seinen Verfahren. Im Falle New York, die Anwälte Trumps wollen auch hier das Urteil des Supreme Courts abwarten, das eigentlich die zentrale Frage beantworten muss, nämlich wie weitreichend ist der Präsident geschützt durch seine Immunität? Auch die New Yorker Staatsanwaltschaft hat eine Verschiebung beantragt, weil neue Unterlagen aufgetaucht sind. Es geht also munter hin und her. Auch diese neuen Unterlagen werden wieder angezweifelt werden. Es wird wieder Urteile über Details in diesem Verfahren geben. Das kann sich eine Weile hinziehen.
Über die Immunität werden wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer sprechen, wenn wir zu dem Fall rund um den 6. Januar kommen. Aber gehen wir erstmal weiter zu dem zweiten State-Fall, also der nicht auf Bundesebene, sondern wie der New Yorker Fall in einem Bundesstaat stattfindet. Dabei geht es um den Vorwurf des Wahlbetrugs in Georgia. Und der konkrete Vorwurf der Staatsanwaltschaft in Georgia lautet: 2020 hat Donald Trump bei der Bildung einer kriminellen Verschwörung mitgewirkt, um das Wahlergebnis in diesem Bundesstaat zu kippen. Deswegen gibt es in diesem Fall auch 18 weitere Beschuldigte, die daran beteiligt gewesen sein sollen, weil Trump eben damals offenbar dafür sorgen wollte, dass Georgia am Ende doch ihm zugesprochen wird, dass er diesen Staat gewinnt. Am Ende hat Biden ihn gewonnen, was wichtig war für die Präsidentschaftswahl.
Wir erinnern uns, dass Georgia tatsächlich am Ende den Ausschlag gegeben hat. Und Trump hat sich so versteift auf die Idee, dass dort ein Wahlbetrug hätte stattfinden sollen, dass er tatsächlich per Telefon, und es gibt Mitschnitte davon, die Wahlkampfleitung zum Wahlbetrug aufgefordert hat. Dennoch hat sich auch hier die Anklage verzögert. Die Beweisaufnahme ist kompliziert. Das hängt mit zwei Figuren zusammen, die auf der Bundesstaatenebene, also in Georgia selbst, die entscheidende Rolle spielen. Die Staatsanwältin Fannie Willis soll eine Affäre gehabt haben mit Nathan Wade. Das ist der Sonderermittler für diesen Fall. Trump wirft ihnen natürlich vor, dass sie nun befangen sind, dass sie aus persönlichem Interesse zusammengearbeitet haben und dass die Anklage keinen Bestand haben kann. Es kam zu einem Gerichtsverfahren und der zuständige Richter hat der Anklägerin, also der Staatsanwältin, zugestanden, im Fall bleiben zu dürfen, wohingegen Nathan Wade, der Ermittler, zurücktreten musste.
Aber Trump, wie es für ihn typisch ist, wie wir es von ihm kennen, nutzt es natürlich für sich in seinem Wahlkampf, diesen Fall, diese Befangenheit, die er dort sieht. Und er spricht darüber auch gerne bei Wahlkampfveranstaltungen, eben zum Beispiel in Georgia.
You have a woman named Fannie Willis. Now, even though it's, I believe it's spelled F-A-N-I, to my way of thinking, that's Fanny. But once she became the district attorney, I think she put a little emphasis on the U. Fannie.
Das ist ein klassischer Trump, weil Fanny, wie er das ausspricht, ihr Name ist ein Slangwort für Hintern. Also ziemlicher Schuljungenhumor. Er kam dann aber eben auch noch auf das, was man ihr konkret vorwirft.
So corrupt Fannie Willis hired her lover, Nathan Wade, so they could fraudulently make money together. Let's make money, darling. Let's see, who can we go after?
Also Trump sagt hier eben, Fannie Willis hat diese Affäre mit Nathan Wade gehabt und sie haben sich zusammengetan, um jemanden auszumachen, aus dem sie Geld rausziehen können. Sie wollten zusammen Geld scheffeln und deswegen haben sie ihn, Trump, angeklagt. Das ist so sein Vorwurf, mit dem er jetzt gerade über die Wahlkampfbühnen zieht. Und ich denke auch nicht, dass er damit aufhören wird, obwohl es ja jetzt gerichtlich geklärt wurde, dass Fannie Willis diesen Fall behalten darf.
Wir sehen in diesem Fall, dass Donald Trump natürlich jeden Prozess gegen sich politisch instrumentalisiert, dass er seine Anhängerschaft damit aufpeitscht, dass er einen Unterton hineinbringt, der rechtsfern ist, dass er also versucht, eine Politisierung der Verfahren herbeizuführen, weil es neben der Verzögerung eben seinem zweiten taktischen Zug entgegenkommt, die Prozesse als Teil einer Wahlentscheidung zu framen, den Wählern also mitzuteilen, was hier geschieht, ist eine Unrechtsjustiz, eine politisierte Justiz.
Es gibt ja sogar auch die These, dass Trump unter anderem deswegen überhaupt antritt, weil er so viele juristische Probleme hat, weil ihm das einen gewissen Schutz gibt durch die Popularität, die er in der Bevölkerung genießt.
Tatsächlich ja. Die Motivlage für Trump ist sehr komplex. Was er allerdings schafft, und das gestehen ihm alle Seiten zu, dass er jede noch so schwierige juristische Situation auch in einen Vorteil für seine Person verwandeln kann, werden wir sehen, ob das bis November anhält. Aber momentan hält sein Glück. Fall 3 spielt in Florida. Es geht um unerlaubte Aufbewahrung von Geheimdokumenten. Auch hier erinnern wir uns, dass die Bundesbehörden sein Anwesen Mar-a-Lago durchsucht haben und mit 15 Umzugskisten herauskamen. Eine zweite Razzia gab nochmal einige Funde. Und in diesen Kisten hat Trump Notfallpläne der Vereinigten Staaten aufbewahrt, Informationen zu den nuklearen Fähigkeiten, hochgeheime Unterlagen, also Material, das auf keinen Fall in einem Privatkeller hätte liegen dürfen. Und der Vorwurf entstand daraus, dass er eben unerlaubterweise Staatsgeheimnisse aufbewahrt, dass er die Justiz behindert, dass er gerichtliche Beschlüsse missachtet und auch noch eine Verschwörung betreibt für Falschaussagen.
Und dieser Prozess sollte Ende Mai beginnen, aber auch das wird wahrscheinlich noch mal nach hinten verschoben, sich nach hinten verzögern und keiner weiß genau, wann das eigentlich losgehen wird. Dann bleibt noch ein vierter Fall, über den wir sprechen müssen, der, ich würde sagen, größte, nämlich die Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, die Donald Trump vorgeworfen wird. Also, dass er seine Anhänger aufgerufen hat, am 6. Januar 2021 das US-Kapitol zu stürmen und die friedliche Übergabe der Präsidentschaft von Donald Trump an Joe Biden zu behindern und zu verhindern. Trumps Meinung zu der ganzen Sache ist ja ziemlich eindeutig. Hier mal ein Beispiel aus einer seiner Reden in Ohio diesen Monat. Da hat er über die Täter gesprochen, die das Kapitol gestürmt haben.
You see the spirit from the hostages, and that's what they are, as hostages. They've been treated terribly and very unfairly, and you know that, and everybody knows that. And we're going to be working on that sooner. The first day we get into office, we're going to save our country, and we're going to work with the people to treat those unbelievable patriots, and they were unbelievable patriots and are.
Trump sagt hier über die Täter, die das Kapitol gestürmt haben, und wir erinnern uns, damals hat es sogar Todesfälle gegeben, dass sie Patrioten sind und dass sie als Geiseln gehalten werden im Gefängnis.
Es gab dann auch hier eine Befassung auf der ersten Berufungsinstanz. Es ging dann auch in die zweite Berufungsinstanz. Das war am 6. Februar. Und dann dachte man eigentlich nun, man könnte tatsächlich bald mal mit dem Prozess anfangen. Aber plötzlich meldete sich das Supreme Court, also das oberste Gericht der USA, zu Wort. Und dieses Supreme Court wird nun tatsächlich am 25. April eine Anhörung veranstalten zur Frage der Immunität Donald Trumps, und man erwartet, dass noch vor der Sommerpause, also wahrscheinlich Ende Juni oder Anfang Juli, dieses Gericht ein Urteil fällen wird.
Und das wird eben sehr, sehr wichtig sein dafür, ob dieser Prozess stattfinden kann oder nicht, weil wenn der Supreme Court entscheidet, dass Donald Trump Immunität genießt für Dinge, die er während seiner Präsidentschaft getan hat, dann würde einfach dieser ganze Prozess kippen und gar nicht stattfinden. Wenn Sie sagen, er genießt diese Immunität nicht, dann kann er eben starten. Und das ist tatsächlich ja noch nie wirklich geklärt worden, weil es steht fest, dass ein Präsident Immunität genießt, während er im Amt ist. Aber jetzt ist Trump nicht mehr im Amt und er sagt, ich genieße aber Immunität für alles, was ich während meiner Amtszeit getan habe. Und das ist eben einfach noch nicht geklärt und muss jetzt geklärt werden. Und es ist wirklich noch völlig offen, wie die Entscheidung des Supreme Court ausfallen wird. Er ist ja mehrheitlich konservativ besetzt. Es sind auch 3 der 9 Richter von Trump eingesetzt worden. Die haben aber in der Vergangenheit jetzt auch nicht immer alle in seinem Sinne entschieden, oder das Gericht insgesamt hat nicht immer in seinem Sinne entschieden. Also wir wissen wirklich nicht, was da rauskommt, oder?
Nein, wir wissen es nicht. Es gibt allerdings ein paar Hinweise. Es ist ja bemerkenswert, dass die Frage der rechtlichen Haftung und überhaupt der strafrechtlichen Fehlbarkeit eines Präsidenten im amerikanischen Gesetz nicht geregelt wird. Es gibt eine Verfassungsklausel, das kennen wir aus vielen Impeachment-Verfahren. Diese Impeachment sind geregelt, aber dort steht auch nur, dass Verrat, Bestechung, schwere Straftaten oder andere Vergehen durch ein Impeachment-Verfahren im Kongress zu einer Verurteilung führen können. Wir wissen allerdings auch, dass diese Impeachment-Verfahren aus der Geschichte stets im Sande verlaufen. Und die Gerichte sagen natürlich, ja, vielleicht gibt es unterhalb des Impeachments dennoch eine strafrechtliche Handhabe, um den Präsidenten mit seinen Verfehlungen verurteilen zu können. 2 große Supreme Court-Urteile werden die jetzige Entscheidung leiten. Das erste stammt aus dem Jahr 1982. Dort hat das Supreme Court über den Fall Richard Nixon geurteilt. Es ging dort allerdings um eine Zivilklage. Ein ehemaliger Militärangehöriger hatte den Präsidenten verklagt, weil er entlassen worden war. Und das Gericht urteilte damals, dass der Präsident im Rahmen seiner Regierungsentscheidungen mit einem sogenannten Outer Perimeter, also in einem sehr, sehr breiten Rechtsrahmen, Immunität genießt. Der zweite Fall stammt aus dem Jahr 1997. Der damalige Präsident Bill Clinton wurde konfrontiert mit der Klage einer Frau, die ihn beschuldigte, ihn während der Zeit als Gouverneur von Arkansas sexuell belästigt zu haben. Paula Jones war der Name der Frau, und das Supreme Court urteilte damals, dass der Präsident natürlich nicht immun sei für alle Verfehlungen, die er vor seiner Präsidentschaft begangen haben könnte.
Aber wie du gerade schon sagst, waren das alles auch Zivilklagen, die gegen diese Präsidenten oder ehemaligen Präsidenten oder auch amtierenden Präsidenten geführt wurden. Und jetzt geht es ja tatsächlich ums Strafrecht, und dafür gibt es ja offenbar noch keinen Präzedenzfall, oder?
Absolut. Und das ist die spannende Frage. Deswegen kommt diesem Verfahren jetzt beim Supreme Court eine enorme Bedeutung zu. Es gab eine Anhörung des Appellationsgerichtes in Washington, die mit ganz harten Fragen die Trump-Anwälte konfrontiert haben. Nämlich zum Beispiel, was passiert denn, wenn der Präsident im Amt einen Mord in Auftrag gibt? Kann man ihn dafür nicht strafrechtlich belangen? Und die Anwälte argumentierten tatsächlich, dass der Präsident umfassende Immunität für seine Amtszeit genießt. Also sie beantworteten die Frage mit Ja. Das Gericht wischte das beiseite und kein Rechtssachverständiger in den USA erwartet, dass das oberste Gericht eine andere Meinung haben könnte. Natürlich muss es eine Grenze geben. Und nun wird das Gericht exakt die Linie ziehen, wo der Präsident sich strafbar macht und welche Entscheidungen in den Rahmen seiner Amtshandlungen fallen. Man denke nur an Fragen von Krieg und Frieden, an Militäreinsätze oder andere schwierige Entscheidungen, die möglicherweise mit einer Todesfolge enden. Das ist eine sehr heikle Entscheidung, aber sie ist hoch überfällig, weil wir natürlich in Donald Trump nun einen ehemaligen Amtsinhaber haben, der tatsächlich diese Grenzen möglicherweise überschritten hat.
Du hast eben kurz Richard Nixon erwähnt schon und ein zivilrechtliches Verfahren, das gegen ihn gelaufen ist. Er ist aber auch, wenn wir nochmal in die Geschichte blicken, der einzige Präsident, der auch in einen strafrechtlich relevanten Fall verwickelt war, also der eigentlich strafrechtlich hätte belangt werden können, und zwar im Zuge der Watergate-Affäre 1972, als es einen Einbruch in die Parteizentrale der Demokraten gegeben hat unter seiner Präsidentschaft und mit seinem Wissen. Es lief ja dann auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Er ist zurückgetreten, dem also zuvor gekommen. Und eigentlich hätte dann, als er nicht mehr Präsident war, da womöglich auch ein Verfahren sich anschließen können. Und dann ist aber etwas, ich würde sagen, Besonderes passiert. Nämlich Nixons Nachfolger als Präsident, Gerald Ford, hat sich so geäußert.
Now therefore I, Gerald R. Ford, have granted and by these presents do grant a full, free, and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States, which he...
Gerald Ford begnadigt also Richard Nixon, eine enorme Empörung damals, weil natürlich der Präsident überführt war. Das Impeachment-Verfahren wäre durchgegangen, er hätte strafrechtlich belangt werden können, aber eine Krähe hackt vielleicht der anderen keine Augen aus, und so kam es zur Begnadigung. Und man sieht, Justiz auf dieser allerhöchsten Ebene der amerikanischen Verfassung, wenn die Gewalten sozusagen gegeneinander stehen, ist ein manchmal auch stumpfes Schwert. Das ist nun auch exakt das Problem bei Donald Trump, der auch mit seiner Immunitätsfrage wirklich die Grenzen der amerikanischen Verfassung austestet. Die Grenze insofern, ob eine der drei Gewalten über der anderen steht oder ob sie sich gleichermaßen die Waage halten. Rechtstheoretiker in den USA führen darüber ganz erregte Debatten, und es ist auch faszinierend, hier reinzugucken und sich vorzustellen, was es eigentlich heißen würde, wenn eine der Gewalten, also die Exekutive in Form des Präsidenten, über dem Recht stünde. Eine schier unvorstellbare Vorstellung, aber gleichzeitig hat niemand gesagt, wo das Recht exakt greift und wer darüber zu befinden hat.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, was mögliche Konsequenzen dieser Verfahren sind. Nämlich vor allen Dingen haben wir jetzt eben über diese Immunitätsentscheidung gesprochen. Es gibt aber jetzt auch auf einer Ebene drunter, würde ich sagen, ja konkrete Auswirkungen auf den aktuellen Wahlkampf und die aktuelle Wahl, was diese ganzen juristischen Verfahren gegen Trump angeht. Da ist zum Beispiel, und deswegen müssen wir jetzt auch nochmal über eine zivilrechtliche Klage gegen Trump sprechen oder ein zivilrechtliches Urteil in dem Fall sogar schon, für ihn gerade das Problem, dass er wahnsinnig viel Geld zahlen muss.
$454 Millionen, also fast eine halbe Milliarde US-Dollar, muss der Ex-Präsident bis zum 25. März aufbringen in einem zivilrechtlichen Verfahren. Da geht es um die künstliche Aufblähung seines Vermögens. Er hat Kreditgeber getäuscht. Er hat den Wert seines Unternehmens künstlich hochgerechnet. Und das ist natürlich Betrug. Das Urteil steht und Trump muss diese gewaltige Summe aufbringen, und das Erstaunliche ist, er kann es nicht. Donald Trump, der angeblich so reiche Mann, hat dieses Geld nicht flüssig, und dann kann er gepfändet werden. Also man kann sich vorstellen, der Gerichtsvollzieher kommt an den Trump Tower, klebt da einen Kuckuck dran und sagt so, der gehört jetzt mir.
Genau, weil das Geld hauptsächlich eben in Immobilien und Golfclubs und so festsitzt sozusagen. Also er kann keine Garantie jetzt dafür abgeben, dass er das auf jeden Fall zahlen kann.
Was für eine Demütigung für Donald Trump. Der Mann, der auf dem Nimbus lebt, dass er reich ist, dass er unangreifbar ist wegen seines Geldes. Er ist nicht flüssig. Und das ist politisch natürlich enorm wirkungsvoll, das weiß er auch. Und wer Trump in den letzten Tagen beobachtet hat, sieht, wie das wirklich an ihm nagt. Das geht an den Kern seines Egos.
Und es ist jetzt auch so, dass es sogar seine Wahlkampfkasse belastet, weil er darf natürlich aus einer offiziellen Kampagne jetzt keine Gerichtskosten bezahlen oder diese Strafzahlungen nicht bestreiten. Aber es gibt ja in der Wahlkampffinanzierung in den USA auch andere Organisationen, die für den Wahlkampf Geld sammeln. Und eine davon ist jetzt da wohl auch in die Bresche gesprungen und hat schon Geld gesammelt, um diese Strafzahlung zum Teil zu übernehmen. Aber die haben auch bei weitem nicht genug Geld, um ihm da auszuhelfen.
Die Banken verweigern auch, eine Garantie auszustellen. Das heißt, Donald Trump hat ein wirklich operatives Problem. Und all das wirkt sich nun auf die Kampagne aus. Er bedient sich auch dieser Themen und ideologisiert weiter. Und man sieht natürlich auch, wie schwierig es wird, je näher die Wahl kommt, die Urteile überhaupt erstmal zu fällen, aber dann auch umzusetzen. Und hier kommen wir vielleicht zur zentralen Frage überhaupt. Kann ein Gericht Donald Trump stoppen? Und ich glaube, das ist eine politische Frage, es ist keine juristische Frage, weil wir tatsächlich, und das habe ich eben gesagt, in einer Ebene unterwegs sind, wo die Gewalten des Staates in direkt Auge in Auge gegenüberstehen. Und die Gerichte es eigentlich vermeiden wollen, auch das Supreme Court, so hart politisch zu entscheiden, also einen Präsidentschaftskandidaten vielleicht wenige Tage oder Wochen vor der Wahl aus dem Rennen zu nehmen. Das würde möglicherweise im Land einen Aufstand geben. Das würde die Leute auf die Straße treiben.
Und wenn kein Urteil gefällt wird vor der Wahl im November und angenommen Trump wird Präsident, dann könnte das bedeuten, dass ein Präsident im Amt auf einer Anklagebank sitzt, nämlich bei allen Fällen, wo es um State Law geht, also in New York oder in Georgia. Er könnte sich aber eben auch bei den Sachen, wo es um Bundesrecht geht, also der Fall 6. Januar und der Fall in Florida mit den Geheimdokumenten, einfach selber begnadigen, oder? Er könnte ja dann sagen, okay, ich bin jetzt Präsident, ciao, das passiert nicht mehr.
Ja, es sind Verfahren, die die Staatsanwaltschaft antreibt. Der Staat muss ihn anklagen. Aber wenn Trump quasi der Staat ist, also die Exekutive anführt, kann er den Justizminister bzw. die Staatsanwaltschaft anordnen, die Verfahren einzustellen. Auch das wieder eine Kollision der Gewalten, ein nicht dagewesener Fall bisher mit gewaltigen rechtlichen Problemen. Und ganz ehrlich, die meisten Wähler sind dessen überdrüssig. Die sehen einfach die Macht der Politik und wollen gar nicht sich diesem Justizsystem unterordnen.
Und man sieht ja auch relativ deutlich, dass es Trump im Moment nicht schadet, all diese Verfahren. Er ist ja in den Umfragewerten immer noch vor Biden im Moment. Es gibt allerdings eine Umfrage von CNN, die ich gesehen hatte, in der die Hälfte der Befragten gesagt haben, fast die Hälfte der Befragten, dass sie es wichtig finden würden, dass vor der Wahl im November ein Urteil gefällt wird in dem Fall 6. Januar, dass sie das gerne sehen würden. Also offenbar hätten sie es ja schon gerne geklärt, das Ganze. Und ich glaube auch, dass so ein Verfahren, wenn es denn starten würde, schon einen Einfluss haben würde auf Wählerentscheidungen. Das stelle ich mir zumindest so vor, weil dabei ja wahrscheinlich Dinge rauskommen würden, mit denen wir jetzt noch gar nicht rechnen. Andererseits könnte Trump das natürlich auch sehr für sich nutzen. Er wäre ja derjenige, der nach jedem Verfahrenstag sich in eine Pressekonferenz stellen und seine Sicht der Dinge ausbreiten könnte, während alle anderen ja wahrscheinlich aus einem laufenden Verfahren jetzt nicht so viel nach außen tragen würden.
Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass tatsächlich ganz viele Republikaner gesagt haben, wenn es zu einer Verurteilung kommt, wird es ihr Wahlverhalten beeinflussen. Trump lebt auch von der Unklarheit, von dieser Verwochenheit.
Und im Extremstfall, das muss man sich ja auch immer noch mal klar machen, könnte Donald Trump ja sogar im Gefängnis landen. Es ist höchst unwahrscheinlich, aber auf dem Papier bei all diesen Verfahren, die gegen ihn laufen, da stehen insgesamt mögliche 900 Jahre Haft. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr erleben. Es gab übrigens ja auch eine US-Präsidentschaftswahl, die vom Supreme Court entschieden wurde am Ende, also die nicht die Wähler entschieden haben, sondern das Gericht. Und das war die Wahl im Jahr 2000. Dazu haben wir schon mal eine ganze Podcast-Folge aufgenommen in unserer Serie Geschichte Daily. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Die aktuellen Entwicklungen und Verfahren gegen Trump können Sie nachlesen auf sz.de. Unser Kollege Fabian Fellmann, der Korrespondent in Washington, hat vor einiger Zeit außerdem eine gute Übersicht über alle Klagen geschrieben. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes.
Wir machen in den kommenden 2 Wochen eine kleine Osterpause und hören uns dann am 12. April wieder. Weil der Wahlkampf vermutlich eher keine Pause macht, gibt es dann sicher genug zu bereden.
Da bin ich mir absolut sicher, freue mich darauf. Bis dahin.
Wir sagen noch vielen Dank an Caroline Lenk, die diese Folge produziert hat, und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Bis in 3 Wochen.